Jesus sagt, wenn ihr verstanden hättet, was das bedeutet, Barmherzigkeit ist mir lieber als Opfer, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen.
Chavot de Beauchesne hat gesagt, du bist niemals ein großer Mann, solange du mehr Hirn als Herz hast.
Und jetzt lese ich aus Epheser 1, Vers 17 bis 18. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, erleuchte die Augen eures Herzens.
Herzlichen Dank euch dreien für diese Textlesung. Ja, liebe Geschwister, habt ihr auch so Themen, die euch schon jahrelang bewegen und die euch nicht mehr loslassen, die euch so beschäftigen? Und damit meine ich jetzt nicht die Beziehung zu eurem Partner oder eurer Partnerin oder die Steuererklärung, die da jährlich wieder kommt. Nein, so Themen auf unserem Lebensweg als Christen in dieser Welt. So geht es mir mit dem heutigen Predigtthema. Es geht um einen zentralen Teil davon, was es bedeutet, Christ zu sein. Nachfolger von Jesus. Und ich werde dieses Thema jetzt nicht von allen Seiten beleuchten. Und auch keine Predigt halten, wie wir das vielleicht im Theologiestudium gelernt haben. Nein, ich werde einfach versuchen, anhand von Geschichten meine persönliche Betroffenheit mit euch zu teilen. Und ich hoffe, dass Gott uns ansprechen kann. Und wir für unser Leben ein Stück Evangelium mit nach Hause nehmen können. Und ich sage bewusst uns, denn so eine Predigt hält man ja zuallererst einmal auch für sich selbst. Es geht um ein Geheimnis, das ganz einfach ist. Um was für ein Geheimnis handelt es sich? Das Geheimnis ist ganz einfach, aber total wichtig. Ein Geheimnis, das ganz einfach ist. Dieser Satz stammt aus dem Buch Der kleine Prinz und viele von euch kennen dieses Buch. Es gehört nach der Bibel zu den am meisten übersetzten Büchern weltweit. 80 Millionen Mal, mehr als 80 Millionen Mal gedruckt, übersetzt in 350 Sprachen und Dialekten. Und Der kleine Prinz wird oft für so ein kleines, niedliches Kinderbuch gehalten. Aber in Wahrheit ist es ein Buch vor allem für Erwachsene. Es ist eine Anleitung zum richtigen Sehen. Das wird gleich zu Beginn deutlich. Da erinnert sich der Autor an ein Bild, das er als Sechsjähriger gemalt hat. Und das sah so aus. Er zeigte es den Erwachsenen und er hat die Erwachsenen gefragt, ob sie denn nicht Angst vor diesem Bild hätten. Macht euch dieses Bild nicht Angst? Und die Erwachsenen haben geantwortet, warum sollten wir vor einem Hut Angst haben? Die Erwachsenen haben nicht richtig hingeschaut. Wenn sie richtig hingeschaut hätten, hätten sie gesehen, dass es sich eigentlich um eine Riesenschlange handelt. Um eine Boa, die gerade einen Elefanten verschluckt hatte. Er musste das unbedingt mit einem zweiten Bild klarstellen. Und das sah so aus. Solche Sehübungen durchziehen das ganze Buch. Ja, wie sehen wir gut? Sehen wir alleine mit unseren Augen gut? Sehen wir alleine mit unserer Intelligenz gut, mit unserer Vernunft? Ich muss nur möglichst viel und stark denken. Sehen wir möglicherweise mit unserem Gemeindehandbuch gut? Oder sehen wir einfach mit den Buchstaben der Bibel gut? Den entscheidenden Satz wird schließlich ein Fuchs sagen. Der kleine Prinz hat den Fuchs gezähmt, hat sich mit ihm vertraut gemacht und der Fuchs nennt es ein Geheimnis, das ganz einfach ist. Die meisten von euch kennen dieses Geheimnis. Es lautet, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Diesen Satz habe ich vor fast 40 Jahren das erste Mal gelesen. Und seither bringe ich ihn nicht mehr aus meinem Kopf und nicht mehr aus meinem Herzen. Der schlaue Fuchs behauptet, man sieht nur mit dem Herzen gut. Ehrlich gesagt, damals, vor über 40 Jahren, hatte ich keinen blassen Schimmer, was damit gemeint ist. Ich habe das gelesen, aber ich habe es absolut nicht verstanden. Was soll das mit dem Herzen schauen? Wie versteht ihr diese Aussage? Ja, wie schaut man mit dem Herzen? Können wir das? Können wir das lernen? Wollen wir das lernen? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Als ich erneut darüber nachgedacht habe, was das bedeuten kann, kam mir ein Prinzip in den Sinn, welches in der Kommunikation und in der Psychologie verwendet wird. Viele von euch kennen wahrscheinlich das Eisbergprinzip. Was ist das Besondere an einem Eisberg? Ja, der weitaus größte Anteil eines Eisbergs befindet sich unter dem Wasser. Über dem Wasser befinden sich nur etwa 10-20% und unter dem Wasser 80-90% des Eisberges. Das heißt, was wir nicht sehen, ist 5-mal, 6-mal, vielleicht sogar 9-mal so groß als das, was wir sehen. So sieht dieser Eisberg wirklich aus. Gescheite Leute haben dann gesagt, ja, dass bei uns Menschen ist das ähnlich wie beim Eisberg. Was wir bei einem Menschen sehen, ist viel kleiner und viel weniger als das, was wir bei ihm nicht sehen. Was sehen wir bei Menschen? Wow, ist das ein schönes Hemd. Boah, hat der aber zugenommen. Die hat aber eine komische Nase. Das gibt's doch nicht, jetzt schläft der dort hinten schon wieder. Was sehen wir nicht bei Menschen? Seine Gefühle. Was bedrückt ihn? Ihre Motivation. Warum sagt sie das? Warum tut die jetzt so? Seine Wertvorstellungen. Was ist ihm wichtig? Ihre Bedürfnisse. Seine Sehnsucht. Ihr Leiden. Seinen Schmerz. All dies sehen wir nicht bei Menschen, weil es oft weit unter der Wasseroberfläche liegt. Ich denke, das hat was zu tun mit, man sieht nur mit dem Herzen gut. Ja, was heißt das mit dem Herzen gut sehen? Leider kann ich das nicht so gut. Ich muss das gestehen. Aber durch mein Versagen, glaube ich, verstehe ich immer besser, wie das gehen könnte. Das Leben führt uns immer wieder in Situationen und an Stellen, an denen wir herausgefordert sind. Wir sind herausgefordert, an diesen Stellen zu entscheiden, ja, wie wollen wir sehen? Wollen wir alleine mit unseren Augen, mit unserem Gehirn, mit unseren traditionellen Vorstellungen sehen? Oder schauen wir mit dem Herzen? Ich werde euch jetzt 4 kurze Geschichten aus meinem Leben erzählen. Als ich so an einer Stelle war und es mir offensichtlich nicht gelungen ist, mit dem Herzen zu schauen, wo ich nur mit den Augen geschaut habe. Und wenn ich an diese Situationen denke, möchte ich gerne alles rückgängig machen. Ihr kennt ja das, wenn man das so zurückspult von früher mit diesen Kassetten. Das möchte ich gerne machen. Und wenn ich jetzt diese Geschichten erzähle, kommen dir vielleicht auch deine eigenen Geschichten in den Sinn. Vielleicht hast auch du Geschichten im Leben, die du gerne zurückspulen möchtest. Hast du auch Geschichten, wo du nicht mit dem Herzen geschaut hast? Ich war 15-jährig. Mein Bruder Jürg war 3 Jahre älter als ich, aber ich hatte ein Töffli. Ich verstehe das, ein Moped, Mofa. Er hatte keins. Und eines Tages kam er zu mir und sagte, hey Max, ich möchte gerne dein Töffli ausleihen. Und ich hätte sagen können, ja natürlich, nimm es einfach. Aber nein, ich habe angefangen zu fragen, ja, warum brauchst du denn mein Töffli? Was willst du genau mit meinem Töffli? Von wann bis wann willst du das Töffli? Ich habe es nicht gebraucht. Wann habe ich denn mein Töffli wieder? Also ich habe es mich so herumgedrückt, bis er seine Nerven verloren hat und gesagt, dann behalt doch dein idiotisches Töffli selbst. Und er ging enttäuscht davon. Ich war so ein Idiot, mein Bruder hat so viel für mich gemacht. Und da habe ich die Möglichkeit, ihm mein Töffli auszuleihen. Und wenn ich diese Geschichte jetzt zurückspulen würde, würde ich sagen, natürlich, nimm's. Ist mir egal wie lange und du kannst mich jederzeit wieder fragen. Aber nein, ich habe so einen Zirkus gemacht. Wir gehen ein paar Jahre weiter, ich war 25-jährig. Es war an einem Volleyballturnier der Adventgemeinde in Innsbruck. Ich wollte mit meiner Mannschaft gewinnen. Ich musste feststellen, der Schiedsrichter ist ein Problem. Er hat offensichtlich keine Ahnung von Volleyball. Der muss weg. Und als Captain habe ich mich mit der anderen Mannschaft besprochen, die haben es auch so gesehen. Und so gingen wir zur Turnierleitung und ließen den Schiedsrichter auswechseln. Diese Demütigung, die wir dem Schiedsrichter angetan haben, das war uns egal. Der Schiedsrichter war übrigens ein ganz feiner Kerl. Ein junger Jugendsekretär aus Italien mit einem gewissen Stolz. Als Schiedsrichter hat er keine Karriere gemacht, ja zum Glück, aber später wurde er Jugendsekretär der Euro-Afrika-Division. Und seit vielen Jahren kommt er regelmäßig in unsere Gemeinde und wir schätzen seine dynamischen Predigten. Wenn ich diese Geschichte zurückspülen könnte, würde ich sagen, der Schiedsrichter mag ja wohl eine Pfeife sein, aber ich werde ihm sicher jetzt nicht diese Demütigung antun, ihn auswechseln zu lassen. Corrado, mach's einfach so gut du kannst, gell? Leider haben wir nicht so gehandelt. Ich war 35-jährig, mit meiner Frau auf Kuba. Ich spazierte alleine den Malecón entlang und kam da zu einem Fischer. Und ich habe schon von Weitem gesehen, irgendwas ist nicht in Ordnung. Viel Schweiß auf der Stirn und nicht, weil es so heiß war. Er war da mit seiner Rute, ich kam näher. Er hatte kurze Hosen und dann sah ich an seinem Bein so eine riesige, riesige, grausige, große Wunde. In allen Farben. Ich will es nicht näher beschreiben, es war unschön. Wir kamen ins Gespräch und er hat mir erzählt, dass er einen TÜV-Unfall hatte. Und er müsste jetzt eigentlich Medikamente nehmen, sonst wird ihm das Bein amputiert. Aber er hat kein Geld für diese Medikamente. Es gibt dieses Embargo und es ist schwierig, an Medikamente ranzukommen. Ich sprach mit ihm, wie viel er denn bräuchte. Und er sagt, ja, mit $30, das würde ihm sehr viel helfen. Und $30 war auch damals nicht so viel Geld für mich. Und anstatt, dass ich ihm das gegeben habe, war ich unsicher. Ich war so ein typischer Schweizer und gedacht, ja, vielleicht stimmt diese Geschichte ja gar nicht. Man will sich ja auch nicht veräppeln lassen. Ich meine, ich will jetzt nicht einfach jedem irgendwie $30 geben und er hat mich noch angelogen. Und da habe ich Fragen gestellt, ja, wie ist es dann genau passiert und so weiter. Und dann habe ich gesagt, schau, ich habe einen kubanischen Freund. Ich möchte gerne, dass du mit ihm sprichst. Und dann hat er das getan. Und dann mein kubanischer Freund hat mir dann gesagt, ja, aus seiner Sicht stimmt diese Geschichte. Und erst dann habe ich ihm dieses Geld gegeben. Wenn ich diese Geschichte zurückspüren könnte, würde ich da ganz anders handeln. Und auch wenn die Geschichte nicht stimmen würde, offensichtlich geht es ihm viel schlechter als mir. Aber nein, ich war so ein Idiot. Ich war 50-jährig, mit Freunden unterwegs, mit meinen besten Freunden. Hinter mir beginnen sie eine Diskussion über Drohnen. Und wenn es so um Technik geht, da halte ich mich sehr gerne raus. Und ehrlich gesagt, ich verstehe, dass Menschen Drohnen gern haben, ich habe sie nicht gerne. Und da hat mein Freund da mich von hinten so angekickt und gesagt, hey Max, was hältst du eigentlich davon? Es wäre doch super, wenn du von deinem Haus ein Bild von oben haben könntest. Ich habe gesagt, du schau, ich brauche kein Bild von oben. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, aber das wäre doch fantastisch. Ich sage, ja, weißt du, schon in Ordnung, ich brauche das nicht. Ja, warum willst du denn das nicht? Ja, weißt du, ich habe das nicht so gern, ich mag das nicht. Ja, weißt du, wie viel würdest du jetzt zahlen, wenn jemand von dir und dem Haus und so ein Bild machen würde, rundherum und mit der Drohne? Und es entstand ein richtiger Streit. 15 Minuten später haben wir uns nahezu angeschrien. die besten Freunde an einem Sabbatspaziergang. Wegen einer Drohne ist lächerlich. Aber sowas passiert. Ich habe nicht realisiert, dass es meinem Freund mit seiner Frage und mit dem allem, was kam, offensichtlich um etwas ganz anderes ging. Etwas, das unter der Wasseroberfläche lag. Und wenn ich diese Geschichte zurückspulen könnte, dann würde ich viel mehr zuhören und fragen, worum geht's dir eigentlich? Ich würde versuchen, ihn zu verstehen. Und dann würde ich vielleicht sein Bedürfnis erkennen. Diese Geschichten sind Vergangenheit, könnte man sagen. Mein Freund und ich haben uns ausgesprochen, der Mann auf Kuba hat sein Geld bekommen. Beim Jugendsekretär habe ich mich vor vielen Jahren entschuldigt. Und mein Bruder kann sich gar nicht mehr an diese Töffi-Geschichte erinnern. Für mich sind diese Geschichten aber nicht einfach Vergangenheit. Nein, ich schäme mich heute noch. Und es ist gut, dass ich daran erinnert werde, dass ich so ein Idiot sein kann. Ist es nicht so, dass wir es immer wieder schaffen, nicht mit dem Herzen zu schauen? Sogar bei den Menschen, die uns am nächsten sind, bei unserem Partner, unserer Partnerin, bei unseren Kindern und natürlich auch bei den vielen Menschen, die uns nicht so nahe stehen. Und selbstverständlich bei all jenen, die uns bisweilen auf die Nerven gehen. Ja, was machen wir, wenn wir im Leben an solche Stellen kommen? Was können wir machen, wenn das Schauen mit dem Herzen nicht einfach automatisch funktioniert? Erstens ist es sicher gut, mal zu realisieren, dass man an so einer Stelle ist, und das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, da muss uns der Heilige Geist dabei helfen. Dann ist es gut, einen Moment innezuhalten. Also in einer Konfliktsituation ist die erste Reaktion normalerweise nicht ein Schauen mit dem Herzen. Vielleicht ist das bei euch anders, aber bei mir übernehmen dann die Hormone. Und die tragen nicht immer zum Guten bei. Dann ist es sicher gut, versuchen zu verstehen, was liegt wohl beim anderen unter der Wasseroberfläche. Wo ist seine Not? Ich habe mir jetzt so eine Karte gekauft. Und die hängt jetzt bei mir beim Schreibtisch, dass ich daran erinnert werde. Und ich glaube zu sehen und ich hoffe, dass es etwas nützt. Und wenn ihr denkt, dass ihr das auch brauchen könnt, könnt ihr dann beim Ausgang unten auf dem Tisch euch bedienen und auch seine Karte mitnehmen. Ja, man sieht nur mit dem Herzen gut. Wie geht das? Das Hallenbad bei uns in Burgdorf wurde 1976 mit einem großen Sommerfest eröffnet. Als Ehrengast war Bernhard Russi eingeladen. Das mag für viele heute nichts Besonderes mehr sein. Und manche fragen sich, ja, wer ist Bernhard Russi? Er ist heute vor allem noch durch die Fernsehwerbung bekannt. Aber Bernhard Russi ist nicht nur einer, der billige Brillen trägt und Subaru fährt. Nein, einigen von uns ist er gut bekannt als großes Keystar der 70er Jahre. Für mich war es etwas Besonderes. Ich war knapp 9 Jahre alt und ein begeisterter Skifahrer. Meine Geschwister haben mich gefördert und so beherrschte ich die Skis schon in jungen Jahren recht gut. Manchmal habe ich es übertrieben und da ließen mich die Naturgesetze auf dem harten Boden der Realität aufschlagen. Und mein Fahrstil brachte meinen Eltern dazu, mir einen Helm zu kaufen. Und ihr müsst wissen, in den 70er Jahren war das echt unüblich. Man war ein Exot mit so einem Helm. Helme waren überhaupt nicht verbreitet. Und so machten sich manche einen Spaß daraus zu testen, ob dieser Helm auch was nützt. Beim Anstehen mit dem Stock sagen sie, na du kleines Gehirnfahrer, peng. Du, wie ist es eigentlich, spürst du etwas? Peng. Du, bist du einmal ganz ein Berühmter? Peng. Und das war für mich recht unangenehm. Überhaupt war es peinlich, einen Helm zu tragen. Aber dieser Helm hatte auch zwei gute Seiten. Erstens, ich hatte jetzt einen Helm und ich konnte noch viel mehr Gas geben. Zweitens, auch Bernhard Russi hatte einen Helm. Und ich wollte ein Skirennfahrer werden, wie er einer war. Der Helm war ein guter Anfang. Bernhard Russi, diese Eleganz. Niemand ist schöner über die Schanzen gesprungen als Bernhard Russi. Und vor allem seine Erfolge. 1970 Abfahrtsweltmeister, 1972 Olympiasieger. Bernhard Russi war mein Held. Und das ging sogar so weit, dass ich meinem Cousin eines Tages erzählt habe, Bernhard Russi sei mein Onkel. Und er hat es mir geglaubt. Und jetzt kommt Bernhard Russi nach Burgdorf ins Hallenbad zu mir. Nur 5 Velominuten von meinem Daheim entfernt. Es war an einem Sabbat. Nach dem Mittagessen schlich ich mich davon und nahm das große Poster aus meinem Zimmer mit. Ich musste eine Unterschrift von Bernhard Russi haben. Weil Sabbat war, hatte ich ein wenig ein schlechtes Gewissen. Aber ich war der Überzeugung, dass der liebe Gott meine schwierige Situation versteht. Weil er wusste ja, dass nicht ich es war, der es so organisiert hatte. Beim Hallenbad angekommen, realisierte ich, ich war nicht der einzige Fan von Bernhard Russi. Da war eine riesige Menschenmenge und ich war klein. Ich musste mich da jetzt durchkämpfen. Mit meinem Poster unter dem Arm zog ich in die Schlacht und ich kam vorwärts. Durch Glücken hindurch erspähte ich eine große schwarze Limousine und als ich fast zuvorderst war, einen großen Mann. Nein, es war nicht Bernhard Russi, es war sein Bodyguard. Bernhard Russi sah ich dann auch kurz, wie er ins Auto stieg, winkte und davonfuhr. Auf meinem Poster war keine Unterschrift von Bernhard Russi. Dafür war es von meinem Kampf durch die Menschenmenge zerrissen. Was für ein schlechter Sabbat. Vielleicht hat mich Bernhard Russi gesehen. Wenn ja, dann aber nur mit seinen Augen, nicht mit seinem Herzen. Wie schön wäre es gewesen, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre. Wie schön wäre es gewesen, wenn Bernhard Russi mich mit seinem Herzen gesehen hätte. Wenn er mich erkannt hätte. Wenn er plötzlich gesagt hätte, so, geht mal ein bisschen auseinander, lass diesen kleinen Jungen durch. Hey, du bist doch der Max. Du bist doch der, der mir immer den Daumen drückt, viel härter als alle anderen. Du bist doch der, der versucht, mich bei den Schanzensprüngen nachzumachen. Komm zu mir, ich will heute mit dir essen. Und beim Essen hätte mir Bernhard Russi aus seinem Leben erzählt, wie er es geschafft hat, so gut zu werden und was er sonst noch für Pläne und Ziele hat. Und ich hätte ihn so richtig kennengelernt. Und er hätte mich eingeladen, mit ihm zusammen Ski zu fahren. In der Bibel gibt es eine Geschichte, die Ähnlichkeiten hat mit meiner Bernhard-Dussy-Geschichte. Auch da kommt ein Star an einen Ort. Kein Sportstar, sondern Jesus. Das ist nicht Burgdorf, sondern Jericho. Aber auch in Jericho waren ganz viele Leute zusammen, um diesen Jesus zu sehen. Und auch in dieser Geschichte ist einer klein unterwegs, um den Star zu sehen, um ihm nahe zu kommen. Und dieser kleine Mann heißt Zachäus. Die meisten von uns kennen diese Geschichte sehr gut. Und wir wissen, er war der oberste Zöllner. Das heißt, er zog das Geld der Juden ein und gab es den Römern. Viele Zöllner nahmen ihr eigenes Volk aus und wurden dabei reich. Halsabschneider, Verräter, Gauner. Deswegen wurden die Zöllner vom Volk verachtet. Darum lebten sie von den anderen abgesondert. Als gläubiger Jude durfte man mit Zöllnern zusammen nicht essen, nicht mit ihnen sprechen, nicht mit ihnen beten. So einer war Zachäus. Zachäus war Abschaum. Zachäus hatte höchstens Geschäftspartner. Wirklich geliebt hat ihn wahrscheinlich niemand. Ich lese aus Lukas 19 vorerst die Verse 1 bis 4. Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe da, war ein Mann namens Zachäus, er war der oberste Zollpächter und war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei. Doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Und da steht jetzt in Vers 5, als Jesus an die Stelle kam. Ja, was macht Jesus, wenn er an so Stellen kommt? Die meisten von uns wissen auch, wie diese Geschichte weitergeht. Aber tun wir mal so, als ob wir diese Geschichte nicht kennen würden. Stellen wir uns diese Szene vor. Jesus kommt an diese Stelle. Der kleine Zachäus sitzt auf dem Baum. Wie hätte Jesus reagieren können? Ja, wie hätte Jesus eigentlich in den Erwartungen seiner Freunde reagieren müssen? Mit dem Blick der Fakten. Zachäus, der Dieb. Zachäus, der Feigling. Zachäus, der Verräter. Zachäus, der Sünder. Um einen wie den Zachäus muss man einen ganz großen Bogen machen. Der macht mir noch meinen guten Ruf kaputt. Wenn ich mich auf den einlasse, werden mir die anderen nicht mehr zuhören. Jesus hätte einem seiner Jünger sagen können, hast du den Zachäus gesehen? Vielleicht hat er Interesse an mir und an meiner Message. Geh zu ihm, wenn es dunkel ist und sag ihm, was er will. Vielleicht wollte er mich einfach ein bisschen anschauen, weil ich so prominent bin. Wenn er aber Interesse hat, zu uns zu gehören, dann sag ihm, dass das so einfach nicht geht. Sag ihm, er soll zuerst einmal sein Leben nach unserem Handbuch ausrichten. Er soll am besten einen neuen Job suchen. Er soll all das gestohlene Geld zurückgeben oder spenden. Er soll Bibelstunden nehmen und allen zeigen, dass er jetzt ein ordentliches Leben führt. Ich werde ihn dann ein paar Monate beobachten und wenn er gezeigt hat, dass er es wirklich ernst meint, ja dann kann er mich dann mal zum Essen einladen. Jesus ist anders. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, freuten sich sehr, sie jubelten und waren voll... Nein, natürlich nicht. Sie waren empört. Alle, die das sahen, waren empört. Sie waren zornig und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, siehe Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden. Ich merke, wenn ich das lernen will, mit dem Herzen zu sehen, dann ist es gut, wenn ich mich an Jesus orientiere. Der kann das voll gut. Der kann das besser als alle anderen. Der kann das perfekt. Wie sieht der Zachäus an? Jesus schaut ihn mit seinem Herzen an und sieht deswegen mehr als den Zöllner, mehr als den Verräter und den Sünder. Jesus sieht Zachäus den Ausgegrenzten, der nicht dazugehört. Ausgrenzung hat viele Formen. Bei Zachäus ist es sein Reichtum, seine Zusammenarbeit mit den Römern. Ausgegrenzt werden Menschen aber auch wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihres Geschlechts. Ausgegrenzt werden Menschen vielleicht auch, wenn sie etwas anderes glauben und vielleicht das sogar in der eigenen Gemeinde. Ausgegrenzt werden Menschen auch wegen ihrer sexuellen Orientierung. Jesus hat Diskriminierung und Ausgrenzung in jeder Form abgelehnt. Jesus schaut Zachäus an, wie ihn vorher nie jemand angeschaut hatte. Er schaut ihn an mit Augen der Barmherzigkeit. Und dieser Blick öffnet das Herz des Zachäus. Dieser Blick macht ihn frei, gibt ihm Hoffnung, schenkt ihm ein neues Leben. Wir haben ja in der Bibel viele Geschichten, in welchen sich Jesus radikal auf die Seite der Außenseite stellt. Ihr kennt die Geschichte mit der Ehebrecherin. Die Pharisäer sagen, Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Womit haben die Pharisäer geschaut? Sie haben mit ihrer damaligen Bibel geschaut. Sie haben mit ihrem Wort Gottes und mit ihrer Tradition geschaut. In 5. Mose 17 steht nämlich ganz klar, wie mit Ehebrechen umgegangen werden soll. Da steht, so sollst du den Mann oder die Frau, die eine solche Übertat begangen haben, zum Tor hinausführen und sollst sie zu Tode steinigen. Die Hand der Zeugen soll die erste sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. So ein gemütliches Steinigungshappening. Jesus ist anders. Ihr kennt die Geschichte, wie Jesus in den Sand schreibt und ein Ankläger nach dem anderen weggeht. In vielen Geschichten hat Jesus aus Barmherzigkeit anders gehandelt, als es offiziell religiös vorgeschrieben war. Das gibt mir zu denken, das sollte uns zu denken geben. Bei Jesus sind Liebe und Barmherzigkeit der Maßstab für rechtes Handeln und nicht religiöse Pflichterfüllung. Jesus schaut auf alle Menschen mit seinem Herzen. Wir sind auch irgendwie Zachäus. Ich bin Zachäus. Du bist Zachäus. Wir sind auch Ehebrecherin. In Jesus schaut Gott auch auf dich und mich mit dem Blick der Barmherzigkeit. Was du auch verbockt hast in deinem Leben, was auch jetzt gerade alles vielleicht schief läuft oder in Zukunft noch schief laufen wird. Gottes Blick der Barmherzigkeit öffnet auch dein Herz. Dieser Blick macht auch dich frei, gibt auch dir Hoffnung und schenkt auch dir und mir neues Leben. Immer wieder. In welchen Kriterien sind wir uns gewohnt zu denken? Wir sind uns gewohnt, in den Kriterien zu denken, richtig oder falsch, gut oder schlecht, gescheit oder dumm, recht oder unrecht. Das ist ja auch nicht so schlecht. Aber ist es nicht offensichtlich, dass Jesus uns mit seinen Geschichten und seinem ganzen Leben auch vor allem ein anderes Kriterium anbietet, nach welchem wir unser Leben ausrichten sollen? Nämlich das Kriterium barmherzig oder unbarmherzig. Als Jesus an die Stelle kam, ja, er kam auch an solche Stellen. Aber was machen wir, wenn wir in unserem Leben an diese Stellen kommen? Hast du vielleicht versagt, deine eigenen Erwartungen und die der anderen nicht erfüllt? Ja, mit welchem Blick willst du auf dich selbst sehen? Hast du vielleicht mühsame Lehrpersonen oder blöde Mitschülerinnen und Mitschüler? Wie willst du auf sie sehen? Hast du unangenehme Arbeitskollegen? Bist du in einen Streit verwickelt? Mit welchem Blick wollen wir auf diese Menschen sehen? Lass uns doch als einzelne Menschen noch mehr versuchen, mit dem Herzen zu schauen. Gibt es in der Gemeinde vielleicht einen Konflikt, weil sich jemand nicht so benimmt, wie es religiös vorgeschrieben ist? Kann die Gemeinde mit dem Herzen schauen? Lass uns doch als Gemeinde noch mehr versuchen, mit dem Herzen zu schauen. Ist die Gemeinde vielleicht nicht so, wie sie deiner Meinung nach sein sollte? Wird zu wenig missioniert? Wird zu wenig geliebt? Gibt es zu viele Liberale? Gibt es zu viele Konservative? Werden zu viele falsche Lieder gesungen? Strengen sich die Gemeindeglieder einfach zu wenig an? Oder gibt es zu viele Hyperaktive, die sogar noch im Himmel Bibelfankurskarten verteilen würden? Lass uns doch noch mehr versuchen, auch auf unsere Gemeinde mit unserem Herzen zu schauen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das heißt zuerst einmal, sehen, dass Gott es gut mit uns meint. Wenn der Heilige Geist die Augen des Herzens erleuchtet, dann sehen wir, auf uns liegt der Blick der Barmherzigkeit Gottes. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Wenn der Heilige Geist die Augen unseres Herzens erleuchtet, sehen wir auch auf uns selbst mit dem Blick der Barmherzigkeit. Und dieser doppelte Blick der Barmherzigkeit, der Blick vom lieben Gott auf uns, unser eigener Blick der Barmherzigkeit, dieser doppelte Blick macht uns frei, dass wir auf unsere Mitmenschen mit dem Blick der Barmherzigkeit sehen können. Dann erkennen wir das Bedürfnis, die Sehnsucht nach Liebe und nach einem gelingenden Leben. Dann wird Barmherzigkeit auch bei uns immer mehr zum Maßstab unseres Denkens, unseres Sprechens und unseres Handelns. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, erleuchte die Augen unseres Herzens. Amen.